Shri Basadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wir werden heute über zwei Themen sprechen. Das erste ist der Kampf ums Dasein und das zweite die Fortsetzung der gestern angefangenen Biografie von Srinivas Acharya. Aber lasst uns zunächst einmal uns auf dieses philosophische Thema konzentrieren. Wir kommen in die materielle Welt hinein mit dem Ziel, selber bedeutend zu sein, selber Gott zu sein, wie Srila Prabhupada sagt. Isa, ich weiß, dass du mir nachher böse bist in einer der Vorlesungen, wenn ich dich nicht exploriere, gut zu dir, also lach zu sein. Nun, die Ironie ist, wir kommen in die materielle Welt mit diesem erklärten Ziel, Gott zu imitieren, aber es gibt nun viele verschiedene Leute, die das gleiche Ziel haben, die auch bedeutungsvoll sein wollen oder der Bedeutendste. Und durch diese Situation entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen den Lebewesen. Dieses Spannungsverhältnis äußert sich darin, dass jemand Neid empfindet auf jemanden, der bedeutender da ist für eine gewisse Zeit und ihn dann anfängt, feinstofflich zu bekämpfen. Man nennt das auch der Wettkampfgeist. Wer ist der Bessere? Wer dominiert am meisten? Und so befindet sich ein laufender Kampf in einem Spannungsfeld des Neides statt, welches zwischen den Lebewesen ist. Einige von uns haben sich mit dem Thema Körpersprache beschäftigt. Als ich Prediger wurde und einige Male im Fernsehen dann war, habe ich einfach die Fernsehleute mal gefragt, worauf muss man achten? Und die sagten mir dann, also das ist jetzt sehr ernüchternd, wenn man im Fernsehen sitzt, kommt es zu 60% darauf an, wie man da sitzt. Wie steht man da? Was ist die Ausstrahlung? Wie sitzt man da? Zu 30% kommt es auf den Ton deiner Stimme drauf an. Und zu 10% auf das, was du sagst. Das ist sehr, sehr nicht für einen Prediger, der sich von morgens bis abends ausdenkt, was sagt er denn? Was kann man denn sagen? Wie kann man das denn darstellen? Und so weiter. Gut, Körpersprache ist sehr, sehr wichtig. In der materiellen Welt, wir sprechen heute über Neid der Lebewesen aufeinander, was sie kriegen als Ernte für ihre Gottimitation. Also dadurch, dass sie jeder bedeutend sein wollen, können sie untereinander nicht klarkommen, sondern konkurrieren laufen. In der Körpersprache weiß man, dass wenn zwei Leute zum Beispiel in einem Lift eingeschlossen sind, könnt ihr euch die Situation vorstellen, ein Aufzug? Ja? Dann schauen sich die beiden, vielleicht ist euch das oft auch so gegangen, erstmal prüfend an. Nicht? Man guckt ihn kurz ins Gesicht und schaut dann weg, schaut dann woanders hin. Bitte erinnert euch an die Situation. Ihr seid allein im Lift und ihr schaut euch den anderen an, ganz kurz, und dann schaut ihr dahin und er schaut dahin. Kennt ihr diese Situation, diese zwischenmenschliche Situation? In der Psychologie, was das ausdrückt, ist Kampfverzicht. Normalerweise, wenn zwei Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen und sich anschauen, wenn die sich über eine gewisse Zeit lang anschauen, wird die Atmosphäre unglaublich gespannt. Und es kommt zu einem feinstofflichen Kampf. Es macht dann auch dazu kommen, dass die sich einfach ansprechen, hey, was machst du denn? Oder so eine Art aggressive Kommunikation bilden. So, das macht, man kann das nicht laufend machen, deswegen schaut man eben weg. Und das heißt Kampfverzicht. Dies, die Tatsache, dass eigentlich, wenn zwei Leute zusammenkommen, sofort ein Kampf beginnt, wer ist der Stärkere, ist sowas von entmutigend, dass man sofort das materielle Leben aufgeben möchte und ein Devotee werden will. Sofort. Nicht? Ist es nicht scheußlich, ist nicht abscheulich, dass zwei Menschen normalerweise, dass unsere Psychologie so gebaut ist, dass zwei Menschen normalerweise nicht nebeneinander existieren können, ohne sofort miteinander zu kämpfen, um herauszufinden, wer der Stärkere ist. Und manchmal gucken sich Leute auch in einem Blickpunkt an und mal sehen, wer als Erster wegschaut. Das ist auch nichts anderes als ein feinstofflicher Kampf, in dem ermittelt werden soll, wer ist denn hier der Stärkere. Das ist, was wir kleinen, armseligen Imitationsgötter kriegen auf unserem Mittagsteller. Die Früchte des Neides ernten wir. Ständig im Kampf miteinander zu leben und uns und das Gefühl zu haben, wir müssten uns beweisen voreinander, wir müssten zeigen, wer der Stärkere ist. Wir müssten durch unsere Leistungen, meistens kämpft man, man kann auf zweierlei Weise kämpfen. Man kämpft entweder, indem man einfach aggressiv ist oder wie es in unserer westlichen Gesellschaft mehr ist, man versucht besser zu sein als der andere, um so einen höheren Stellenwert einzunehmen. Spirituelles Leben ist dem entgegengesetzt. Man versucht demütig zu werden und bescheiden zu werden. Ein gutes Beispiel hierfür, und dieses Beispiel wird uns als Übergang in das Leben von Srinivas geben, ist Sanatana Goswami. Einst, es war mittags, da kam Sanatana Goswami bei Chaitanya Mahaprabhus Behausung, Zuhause, Residenz an, und Chaitanya Mahaprabhu fragte ihn, wie bist du gekommen? Durch den Weg, der durch die schattigen Straßen führt, oder durch den Weg, der über den Sand führt? Und Sanatana Goswami sagte, ich bin durch den Weg gekommen, der über den Sand führt, den Strand besser. Nun, wer von euch war mal, als es wirklich heiß war, in Vrindavan? Und relativ heiß. So zur Sommerszeit sogar? Oh. Wohl schon gut. Das wird schon zu der Zeit sehr heiß, das stimmt. Zur Sommerszeit wird es so heiß, wenn du barfuß zum Beispiel die letzte Strecke zwischen den Feldern und der Yamuna überquerst, also dem Strand, dass du vor lauter Hitze Blasen an den Füßen kriegst. Vielleicht war es schon so heiß, als du da warst. An den ungeschützten Füßen kriegt man Blasen. So, Sanatana Goswami ging diesen Weg. Und er ging nicht durch die schattige Stadt. Und Chaitanya Mahaprabhu fragte ihn, warum? Warum bist du durch den Sandstrand gekommen und nicht durch die Schatten? Ja, sagte er, ich bin so sinnvoll. Ich bin so gefallen. Sehr gut, was du das sagst. Wenn mich die Pujaris auf dem Weg zum Jagannath Puri Tempel getroffen hätten, hätten sie vielleicht den Dunst meines Körpers einatmen müssen und wären auf diese Weise verunreinigt worden. Deswegen bin ich den Umweg gegangen über den Strand, denn es geht keiner über den Strand. Das ist ja unmöglich, auf den Strand zu gehen vom Puri. Also ich habe es mal gemacht, als ich da für einen Monat gelebt hatte. Und dann hatte ich meine Schuhe vergessen und musste durch den Sandstrand gehen. Das ist unmöglich. So, dieses ist natürlich etwas, was wir nur als Beispiel sehen können. Wir werden es nicht imitieren können von Sanatana Goswami. Das Beispiel ist, er ist für Demut da. Aber das ist die einzige Möglichkeit, Prabhus, diesen Kampf ums Dasein zu entgehen. Wenn man eine demütige Haltung hat. Sonst, solange wir nicht demütig sind, werden wir weiterhin auch in diesem unsinnigen Kampf ums Dasein beschäftigt sein. Selbst unter Kindern ist er schon da. Nicht Leo, unter Kami-Kinder. Wenn man sich trifft, sofort will der eine, das eine Kind zeigen, wer ist, wer weiß mehr, wer ist besser drauf, wer hat die modischere Kleidung und so weiter und so fort. Ständig dieser Kampf ums Dasein. Und wenn ein anderer mehr bekommt, ist man so neidisch auf den. Wenn er mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Zuneigung, mehr Geld, mehr bessere Noten, nicht? Dann ist so ein Kampf da. Das ist das materielle Dasein. Sagt selber, Kinder. Seht ihr das auch manchmal schon? Ja. Fürchterlich, dieser Kampf ums Dasein. Man muss ein Devote sein. Das ist keine andere Möglichkeit, diesen Schwachsinn zu entgehen. Gut. Jetzt wollen wir weitergehen in unserer, Biografie von Srinivas Acharya. Wo waren wir stehen geblieben? Wer weiß es noch? Radha Seva. Genau. Sie wollten also die Kiste entwenden und warteten nur auf eine Möglichkeit. In dieser Kiste waren sämtliche Werke der Goswamis drin, die sie geschrieben hatten. Die Räuber waren Angestellte von dem großen König Birhambir. Also Ham heißt ich und Bir heißt ein Held. Dieser König hatte sich selber den Namen gegeben: Ich bin ein Held. Ganz schön aufgeblasen, nicht? Und dieser König lebte in einem völligen, in einem Staat, wo er die Staatskasse bereicherte mit einer Bande von angestellten Kriminellen und Mördern. Das waren eigentlich Diebe. Und er sagte: Ich bestrafe euch nicht, wenn ihr bereit seid, für mich zu arbeiten. Er hatte also so ein KGB, Spezialservice, nicht, gesammelt um sich herum und benutzte die, um durchgehende Kaufleute zu überfallen. Es waren also richtig Raubritter, hätte ich fast gesagt, oder Räuber. Nur eines Tages hatte der Astrologe des Königs gesagt, dass binnen Kurten ein unglaublicher Schatz durch das Königreich gebracht werden würde, der so reich, der so wunderbar sei, dass niemand, aber auch niemand in der Lage sei, diesen Schatz zu, sagen wir, zu ermessen. Und so hatte Birhambir seine Leute ausgeschickt, die darauf warteten, dass dieser Schatz kam. Und als sie also jetzt diesen Ochsenkarren sahen, der von Srinivas und Narottam und Shyamananda angeführt wurde, da waren sie sich sicher, dass hier der Schatz sein musste. Sie sahen 10 Bewaffnete um diesen Ochsenkarren und das war kein Problem für sie, die konnten sie sofort umbringen, wenn sie wollten. Aber sie sahen eben diese 3 Mahapurushas, diese 3 unglaublichen Persönlichkeiten, die eine Ausstrahlung hatten um sich herum. Sowas hatten sie noch nicht gesehen. Und so warteten sie lieber auf einen Zeitpunkt in der Nacht, wo sie erstehen konnten und wo es zu keiner bewaffneten Auseinandersetzung kam. Sie hatten Angst, dass sie vielleicht einen dieser großen Persönlichkeiten etwas antun würden und dann schlechte Reaktionen bekommen würden. So kam dieser Zug mit dem Karren schließlich an in einer Stadt namens, ich glaube, Vanapur, ja, hier, in Gopalpur, nicht Vanapur. Eine kleine Stadt, die an einem wunderschönen, ein Dorf eigentlich, es ist an einem wunderschönen See gelegen war. Und dort legten sich die Srinivas und seine Leute nieder und kampierten für die Nacht. Sie hatten ein sehr glückliches Gefühl, weil sie bald in Bengalen angekommen waren. Es war gerade an der Grenze und das war, also ihr Auftrag war fast vollbracht. Es wird beschrieben, dass nur die Sterne das schändliche Tun der Räuber beobachteten. Alle anderen schliefen glücklich. Die Räuber spannten die Ochsen aus. Die waren ausgespannt, aber sie spannten ihn, sie nahmen das Geschirr weg und alles. Und ganz leise, es waren ja 200 Leute, schuben sie den Karren weg. Und als die ersten Sonnenstrahlen aufgingen und Srinivas Acharya aufwachte, sah er, dass der Wagen nicht mehr da war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr Srinivas Acharya litt. Er weckte die anderen, die schauten auf den Platz, wo der Wagen war, und litten total. Denn wie gesagt, das waren die Werke der Goswamis. Zum Teil, man weiß es nicht genau, ob Jiva Goswami eine Abschrift machen ließ. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, bei Jiva Goswamis Organisationsteil als erwähnt. Aber das war so heavy. Die hatten für Monate die Reise gemacht und es war alles umsonst. Shyamananda und Narottam Das weinten einfach nur. Srinivas sagte zu ihnen, es hat keinen Grund, jetzt zu weinen. Ihr geht einfach weiter und haltet euch bei den Gefährten Chaitanya Mahaprabhus in Navadvip auf. Ich werde aber auf keinen Fall weitergehen. Ich verlasse diesen Ort nicht, bevor ich die Bücher wieder habe. Was immer auch sein mag. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch für die Votis zu verstehen. Was machen wir im Angesicht von einem schweren Verlust? Ich habe vor einiger Zeit ein Tagebuch bekommen, kann ich auch verleihen, wenn ihr möchtet, von Srila Prabhupada, also das ist so mit der BBT jetzt rausgebracht. Da ist ein Eintrag von Srila Prabhupada drin, der uns sehr gut zeigt, wie man mit Verlust, wenn man etwas verliert im Leben, umgehen kann. Prabhupada hatte einen wunderschönen Kugelschreiber wohl bekommen, oder Schreiber bekommen, und der war plötzlich nicht mehr da. So schrieb Prabhupada in sein Tagebuch ein: Mein schöner Schreiber ist weg. Ich sollte aber nicht traurig sein. Akraya. Ich sollte nicht traurig sein. Eine Person hat ihn gegeben und eine andere Person hat ihn genommen. Es ist wichtig, dass wir so mit Verlust umgehen. Wenn wir etwas Wertvolles haben, sagen wir etwas, ein Ding wie eine Uhr, oder wenn wir vielleicht einen Menschen haben, einen wertvollen Menschen, können wir uns vorstellen, eine Person hat das gegeben, Krishna, und er hat es wieder genommen. Fertig. Was gehört uns schon in dieser Welt von der Maya? Sehr nice Tagebuch. Also, Srinivas beruhigte seine Gefährten und blieb in der Gegend. Er reiste herum und suchte die Kiste mit den Büchern, bis er schließlich in einer Stadt einen Brahmana fand, namens Krishna Vallabha. Er machte bald eine Freundschaft mit Krishna Vallabha. Und Krishna Vallabha erzählte ihm dann von dem Königshof, in dem eine regelmäßige Bhagavatam-Vorlesung gegeben wurde. Fast so wie in einem ISKCON-Tempel, wo regelmäßig Bhagavatam gelesen wird. Und er sagt, das interessiert mich. Und er sah dort in dieser Bhagavatam-Vorlesung den König Hambir sitzen. Ich bin ein Held. Und zuhören mit einigen Artigen, wie der Hofgelehrte namens Vyasacharya das Bhagavatam vortrug. So, Srinivas Acharya hatte gehört von Jiva Goswami, wie das Bhagavatam zu erklären sei. Und als er diese flachen Erklärungen von Vyasacharya hörte, war er überhaupt nicht einverstanden. Er ging 2 oder 3 Mal hin, um zu sehen, ob es sich verbesserte, die Vorlesung, aber die war so elendig flach, dass er nachher zu Vyasacharya sagte, Vyasacharya, ganz demütig, ich kann nicht verstehen, wie du diese Erläuterung gibst. Du beziehst dich nicht einmal auf den autorisierten Kommentar von Shetaswami. Ach, sagte Vyasacharya, ich weiß schon selber, wie man das macht. Nun. Sei nicht aufgeblasen, you know. Das ist schon okay, wie ich das vortrage. Am nächsten Tag gab es wieder eine Bhagavatam-Vorlesung und Srinivas war wieder da. Und diesmal sprach Vyasacharya über den Rasa Lila. Ein sehr, sehr vertrautes und sehr schwieriges Kapitel von Krishnas Pastime. Und wieder sagte Vyasacharya irgendwas, was er sich selber ausgedacht hatte. Diesmal konnte Srinivasacharya nicht ertragen. Er sagte, das geht nicht. Dieser Mann sagt, er spricht über die vertraulichen Lilas von Krishna, aber er hat keine Ahnung. Er bezieht sich nicht auf den Kommentar von Shridhaswami. Und das war zu viel für Vyasacharya. Er war jetzt vor den Adligen, vor seinem König gefordert. Und er sagte, wir kennen ihn nicht mal, er setzt sie als Gast dieser Brahmana und behauptet besser zu sein als der Hofgelehrte, dann soll er doch mal klären. Er holte ihn her und dann fing Srinivasacharya an. Er hatte die Schule von Jiva Goswami. Die Goswamis konnten jeden Vers des Bhagavatams auf 3 verschiedene Art und Weise erstmal singen. Mit wunderschönen Versen. Und als er anfing mit seiner lieben Stimme, da lief ein Gänsehaut durch alle Anwesenden. Wie ist das möglich? So eine sweet voice, wie ein Kuckuck. Ja? Und fing er an zu erklären, die Shloka, wie er es von Jiva Goswami gelernt hat. 1 Stunde verstrich. 2 Stunden verstrichen. 3 Stunden verstrichen. Und alle schauten gebannt zu. Glaubten einfach nicht, was sie da hörten. Solch ein Nektar. 4 Stunden verstrichen. Schließlich standen alle Adligen auf und sagten, Sadhu, Sadhu, gut gesagt, gut gesprochen. Und Vyasacharya hatte auch zugehört, zuerst mit einer arroganten Miene, so dem Daseinskampf, wer ist der Bessere. Aber dann war er durch den Nektar von Srinivasacharyas Worten so gereinigt im Herzen, dass er auch voller Freude war und sich verneigte vor Srinivasacharya. So, an diesem Abend, also der König ging auf Srinivasacharya zu und sagte, bleib so lange wie du willst und rezitiere das Bhagavatam. Und komm bitte, ich möchte dir einen sehr, sehr guten Raum geben im Palast. Da sollst du dich aufhalten. Und der König hatte nämlich ein fürchterlich schlechtes Gewissen, nicht Gewissen. Vor einer Woche oder so, als der Raub gemacht wurde, waren seine Leute gekommen und er hatte diesen Karren gesehen und er hatte dann mit seinem Schwert erstmal die Wachsdecke abgeschnitten. Dachte, jetzt werde ich den größten Schatz des Lebens füllen. Und dann hatte er ganz vorsichtig die kennt ihr das Geräusch? Also die Kiste aufgemacht. Und hatte dann erwartet, jetzt also Juwelen und so weiter zu sehen. Und hatte dann das Seidentuch bewegt, das Tuch wegbewegt. Und hatte er da Bücher gesehen. Bücher. Ich lese doch nicht besonders viel. Und dann hat er das aufgemacht und dann hatte er da ein Palmblatt gesehen. Rupa Goswami, Rupa Goswami. Sollte das der bekannte Vaishnava aus Vrindavan sein? Natürlich. Dann hat er ein bisschen rumgestöbert und hatte die Schrift von Rupa Goswami gesehen. Es war ja in der Handschrift von Rupa Goswami zum Teil. Also waren noch andere Werke drin. Und er war total fertig. Ihr müsst erst mal sehen, Chaitanya Mahaprabhu hat einmal gesagt, die Handschrift von Rupa Goswami sah so schön aus, wie Perlen, die auf eine Kette aufgezogen sind. So schön. Man konnte sich das nicht vorstellen. Und als er diese Handschrift sah, merkte er eine Transformation im Herzen, nur durch die Handschrift, und entwickelte Liebe zu Gott. Ich habe auch mal die Handschrift von Rupa Goswami gesehen. Es gibt ein Manuskript in einem Tempel in Vrindavan. Da lassen die uns leider nicht mehr rein, weil einmal hat so ein toller Iskandivodi sich was rausgeklaut aus dieser Bibliothek. Nicht so ein feinfühliger Mensch, der mit allen guten Eigenschaften nur als Ideal versehen war, aber noch nicht die verwirklicht hatte. Jetzt können wir da nicht mehr rein, weil man Angst hat vor Iskon als Ganzes. Aber da ist, man kann sagen, aber es gibt Tricks, man kann sagen, wenn ich frage, was ist dein Mantra, kann man sagen, Rati, Rati, Govinda, Govinda, Rati, Rati. Und ich denke, das ist ja auch falsch. Ne? So, da ist also die Handschrift, sah er, und er war so fertig. Er sagte, oh nein, man zieht sich dann in Indien am Ohrläppchen, wenn es einem leid tut, man streckt die Zunge raus. Oh nein, ich habe den großen heiligen Rupa Goswami, der auch noch den Körper verlassen hat, verletzt, und den anderen Heiligen auch, indem ich diese Schrift gestohlen habe. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und er hatte denn an dieser Nacht ein sehr schlimmen Traum gekriegt. Er hatte im Traum plötzlich eine große Persönlichkeit gesehen, die mit zornigen Augen, die ihn angeschaut hatte, so mit dem Na, so mit diesem Ausdruck, die ihn angeschaut hatte und gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Ich werde kommen. Dann hast du die Möglichkeit, mir die Bücher zurückzugeben. So als Srinivas Acharya an dem Tag im Hof des Königs das Bhagavatam vortrug, erkannte der König, dass hier die Persönlichkeit war, die er im Traum gesehen hatte, in der Nacht nach dem Diebstahl. Und er wusste, hier ist bestimmt die Möglichkeit, mein großes Vergehen wieder gut zu machen. Aber er sagte noch nichts an dem Abend. Nach der Rezitation nahm er Srinivas Acharya nach Hause und gab ihm ein Zimmer. Und das Zimmer lag genau neben dem Königszimmer. Und er schlief dann unruhig ein und wurde in der Nacht wach, weil er etwas hörte. Er hörte die süße Stimme von Srinivas Acharya durch die Wände. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Immer wieder und wieder hörte er das Chanten. Und er dachte sich, oh nein, was habe ich für ein Vergehen gemacht? Ich wage mir gar nicht, das zu sagen, was ich gemacht habe. Ich will es ihm gar nicht mitteilen. Er wird mich so verurteilen, solch eine reine Persönlichkeit. Mit ihm habe ich wahrscheinlich die Bücher gestohlen. Am nächsten Morgen war wieder Bhagavatam. Und diesmal trug Srinivas Acharya wieder vor. Er war gerade mit im Reiter wieder, alle hörten und waren total begeistert. Total begeistert. Und Hambir kam dann und sagte, komm bitte ich möchte dich heute zum Essen einladen. Er überlegte sich, wie kann ich ihm sagen, tu ihm wahrscheinlich eine Mahlzeit darbringen. Ich werde ihn heute zum Essen einladen. Und Srinivas sagte dann, nein, ich esse abends nicht. Nein, danke. Nicht, und ist er. Wann bist du dann, das heißt, war dir rausgedacht, nach 4 Uhr sollte man nicht essen, mehr ayurvedisch gesehen. Das trifft natürlich auf die, so die ihre Sinne kontrollieren können und dann die Mahlzeiten schon anders gegessen haben. Ja, sagen wir mal, man ist eigentlich nicht wichtig. Normalerweise sollte man sich so einrichten, dass man davor seine Mahlzeiten hat. Und wir haben gesagt, komm bitte und ess wenigstens ein bisschen Früchte. Und dann setzte sich Bihambi neben ihm und Srinivas erzählte, sagte, okay. Und Bihambi saß dort. Sagte, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich trage eine Last auf mir. Die Last des materiellen Daseins. Ich möchte dein Schüler werden. Der König. Ich möchte dein Schüler werden, sagte er. Wie kann ich dir dienen? Dann schaute Srinivas ihn an und sagte, ich habe die Bücher der Goswamis mit mir gebracht und sollte nach Bengalen gehen, aber auf dem Wege hier in deinem Königreich sind die Bücher gestohlen worden. Ich habe dann einen Brief geschrieben nach Jiva Goswami und nach Vrindavan, der sehr, sehr gestört war. Krishnadas Kaviraj war so gestört darüber, dass diese ganzen Bücher weggekommen sind, dass er erwog, Selbstmord zu machen. So schwer ist dieses Vergehen. Und haben wir gehört, dass in die Ursache für so ein großes Leid unter den Goswamis von Vrindavan. Wo ist die Chance für mich? Und dann brach es aus ihm hervor. Er weinte und schluchzte und sagte, ich bin ein großer Sünder. Ich bin solch ein großer Sünder. Es gibt kein Beispiel dafür, was ich für ein Sünder bin. Und dann erzählte er. Und als er es erzählt hatte, er war ein König, sagte, vielleicht war es ja doch nicht so schlecht. Denn auf diese Weise habe ich dich getroffen. Sonst wärst du nicht gekommen und du hättest mich nicht eher befreit vom materiellen Dasein. Und Srinivas Acharya, also man muss keine Sünden zu begehen, um zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Aber er bat den König dann um Girlande, Sandelholz, Paste und Tulsi-Blättern und gab ihm dann die Einweihung. Er taufte ihn Haricharan. Und die Königin wurde auch eingeweiht. Die Königin, den Namen weiß ich nicht, weiß man nicht. Und auch der junge Prinz, der hieß, wie hieß der? Dari haben wir, nicht? Der Kleine, ich bin ein Held. Auch der junge Prinz wurde umgetauft. Ja, du wirst den Namen aufschreiben. Haricharan. Und der Prinz hieß dann Gopaldas. So, im Laufe der Zeit stülpte Hambir das ganze Königreich um. Es wurden nach einiger Zeit nur noch Vaishnavas erlaubt als Neuzuzöglinge. Wie hier in Deutschland, da hat man ein Ausländeramt und jeder, der nicht eine deutsche Haut hat, wird nicht aufgenommen mehr, habe ich gehört. Bosnier werden jetzt leider herauskomplimentiert. Und das gleiche machte Hambir. Also Haricharan, sagen wir mal. Jeder, der nicht ein Vaishnava war, durfte nicht einreisen. Und diejenigen, die schon nicht Gottgeweihte waren, wurden in ihrem Einverständnis ausgesiedelt. Also man sagte, du, ich will das jetzt so Tilak-mäßig und so Kirtan und Mangalati, das ist natürlich ein etwas wenn es gar nicht in deinem Interesse ist. So, wir haben da ein Angebot für dich ausfindig gemacht, ein fantastisches Haus über die Grenze gelegen. Es ist total geeignet und du kriegst einen großen Reichtum, Tiere und so weiter, wenn es Brahmanas waren, die keine Vaishnavas waren. Und so wurden die alle ausgesiedelt. Es war, die Vishnupur wurde ein Staat, in dem nur Vaishnavas lebten. Haricharan, der ehemalige Biahambir, war der König und er schrieb viele Gedichte. Er wurde ein regelrechter Poet. Es wäre mal interessant, seine Gedichte zu lesen. Und die Kunst blühte, Musik blühte, Architektur blühte. Selbst wenn man heute nach Bengal geht, man sollte Vishnupur besuchen, um diese wunderschöne Architektur der damaligen Zeit zu sehen. Biahambir war so powerful, dass selbst zur Zeit der Muslim-Invasion die Muslims nicht in sein Königreich kamen. Also es waren ein paar vereinzelte Muslims, die reinkamen, aber er wurde nie bezwungen, als er in der Regierung war. Also nur Vaishnava. Stellt euch das mal vor. Jiva Goswami war so zufrieden mit Haricharan, dass er ihm ein dass er ihm einen Brief schrieb und in dem Brief ihn ansprach als Chaitanya Das. Du bist der Diener von Chaitanya Mahaprabhu. Na, yes. Als Srinivas nun das erste Mal dann sagte natürlich, jetzt bin ich schon ein bisschen weitergegangen, dann sagte natürlich Haricharan, also ich habe die Bücher gestohlen und ich will sie dir jetzt zeigen. Und dann zeigte, wie soll ich mich ausdrücken, brachte er ihn zu dieser Kiste und dann sah man etwas Außergewöhnliches. Es wird beschrieben, dass eines der Bücher, welches unten gelagert war in der Kiste, nach oben getrieben war. Ich glaube, es war das Bhagavatam und die Bhagavatam-Kommentare der Goswamis. Denn das wird als die Creme der vedischen Literatur bezeichnet. Genau wie eine, wenn man Milch hat und da Sahne reintut, dann treibt die Sahne nach oben. So ist auch das Bhagavatam nach oben getrieben worden. Auf mystische Art und Weise. Wie wir es uns wahrscheinlich nicht mit unserem Pater-Mentalität oder so, wie man Sachen packt und so vorstellen kann. Ich weiß nicht, manche von euch sind vielleicht schon mal gezügelt. Und als ihr gezügelt seid, habt ihr vielleicht auch schon das schon mal erlebt. Mit dem Bhagavatam-Betrieb nach oben. Also ich habe nicht darauf geachtet, dass ich gezügelt worden bin. Zügeln heißt umziehen in Hochdeutsch. So, dann schrieb also Srinivas Acharya, ich habe die Bücher zu Jivi Goswami und er sagte das sofort zu einem Vaishnava und ganz Vrindavan feierte ein Freudenfest. Und dann ging er also weiter, Srinivas Acharya, und kam zu Narahari Thakur, Narahari Thakur, und der sagte ihm, ich habe eine Bitte an dich. Ja, sagte Srinivas. Deine Mutter ist ein großer Vaishnavi. Ja, sagte Srinivas. Deine Mutter wünscht sich, dass du heiratest. Sie ist jetzt alt und wird den Körper bald verlassen. Bitte heirate dich. Ja, sagte Srinivas. Als sein Guru gedacht hatte. Und so heiratete er Ishvari. Wie sie vorher, sie wurde von ihm hatte einen Jungen und schrieb begeistert zurück nach Vrindavan, ich habe einen Jungen und Jiva Goswami war total begeistert und sagte, ja, nenn ihn Vrindavan Vallabha. Jiva Goswami war so involviert in das Leben seiner also dieser verschiedenen Devotees und er heiratete auch noch ein zweites Mal und hatte somit zwei Frauen und fing dann an zu werden. So, jetzt ist es fast 8:45 Uhr, ich werde hier aufhören. in der nächsten Vorlesung werde ich darüber sprechen, wie er wirkte. Seine Wirklichkeit. So, jetzt habt ihr diesmal eine Ausführlichkeit gehört, wie die Shastras geworden wurden, die Bhakti-Shastras. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema oder einem mit dem Krishna-Bewusstsein verbundenen Thema? Ja. Den Kampf um Dasein. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, wie kann man da von vornherein dafür sorgen, dass es nicht zu dieser Aggression kommt, diesem Kampf ums Dasein? Das Beste ist, dass man ein demütiger Vaishnava ist. Und das Zweitbeste ist, dass man auf etwas verzichtet. Sehr oft ist es so, dass wenn man zusammenkommt, dass man sich selber preist. Ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht und so weiter. Man sollte nur bei Freunden, die sich wirklich freuen, zu hören, wie das dein Service gerade vorangeht, da sollte man das sagen. Sonst ist die Gefahr auch da. Selbst in einer spirituellen Bewegung habe ich gesehen, manchmal, wenn die Votis etwas erzählen, werden andere traurig darauf. Habe ich schon erlebt in unserer spirituellen Gemeinschaft. Das liegt daran, dass die Devotees, die traurig werden, sich nicht wirklich situiert haben in ihrem spirituellen Verständnis. Und man sollte glücklich sein. Jetzt wird Krishna gepriesen. Krishna ist verehrt worden, das ist den Devotees doch super. Aber die Devotees wird. Das liegt zum Teil daran, dass wir nicht immer gut umgehen mit Prabhupada. Prabhupada hat unser westlicher Ehrgeiz gesehen und hat das in gewisser Weise angefeuert, indem er uns zu einer Art Competition aufgefordert hatte für Krishna. Er wusste, dass wir ohnehin untereinander in eine Competition hineingehen würden als Westler. Wir können gar nicht anders als uns zu versuchen, über andere zu stellen. Nicht? Das ist leider diese westliche Mentalität, oder die materielle Mentalität. Und Prabhupada hat das genommen und genutzt, sodass wir wenigstens in dieser Competition wenigstens für Krishna competen, also in den Wettkampf treten würden. Für viele Devotees ist es nach längerer Zeit ein großes Problem, dieser Wettkampfgeist, der immer da besteht, immer besser zu sein als andere. Das ist nicht eigentlich das Ziel des Krishna-Bewusstseins. Es führt, damit wir, wenn wir das schon machen müssen, für Krishna das machen. So hat Prabhupada das eigentlich. Wir sollten aber wissen, für uns selber, wenn uns das manchmal zu viel wird, wir sollten einfach so gut wie möglich Krishna dienen. Krishna nimmt das an. Der richtige Geist ist, es kommt nicht so sehr darauf an, was jemand tut, sondern was jemand zurückhält. Damit kann also auch ein Kind Krishna sehr, sehr nice gehen, wenn es sich ganz hingibt. Also wenn ihr theoretisch ganz mit eurer Kraft zu eurem Service macht, könnt ihr euch, seid ihr genauso auch zu Krishna aufgenommen, wie Gaura Shiromani, der ein ganzes Haus bauen kann. Es kommt also darauf an, was man zurückhält. Das ist unser Standard. Und so kann jeder, auch der untalentierte, einfache Dorfjunge, etwas Großartiges tun für Krishna. Man muss da sehr, das ist halt die westliche Kommunikation, man nimmt das die gewaltvolle Kommunikation, die das steht. In Indien gibt es eine Zeichnung. Da ist ein Frosch, den habe ich mal in meiner Kindheit gesehen, in der Zeichnung. Da war ein Frosch, der hatte eine Libelle im Mund und verschlang sie. Und der Frosch wiederum war im Maul einer Schlange, die den Frosch verschlang. Und die Schlange wiederum war im Maul eines Mungos, der die Schlange verschlang. Und so gilt in dieser Welt leider immer das Gesetz, der Stärkere frisst den Schwächeren. Das ist, was wir haben, was wir bekommen haben, dafür, dass wir in den Wettkampf mit Krishna treten wollten und ihm ein Konkurrent sein wollten. Ein armes Schicksal, oder? Das ist ein Thema zum Nachdenken, ist das ja? Du kannst nur, wenn du das lernst, wieder ein Diener vor Krishna zu werden und ein demütiger Diener, der ein wohlmeinender Freund aller Lebewesen ist, dann kannst du dem entgehen. Parikshit Maharaj sagt, wenn, kurz vor seinem Tod, wenn ich noch einmal geboren werden muss, dann möchte ich drei Dinge. Das wäre jetzt was zum Aufschreiben, Radhika, wenn du noch was notieren willst. Er möchte drei Dinge. Anhaftung an Krishna. Das zweite ist Gemeinschaft mit Devotis. Und das dritte ist eine wohlmeinende Haltung zu allen Lebewesen. Zu dem Bhagavatam drin. Ich finde, das können wir jetzt schon kultivieren. Anhaftung an Krishna, gute Gemeinschaft mit Devotis und eine wohlmeinende Haltung gegenüber allen Lebewesen. Dass man nicht immer zankt mit denen. Simon. Oh ja. Warum entwickeln wir nicht so schnell Liebe zu Gott, obwohl wir wohl auch die Bücher von Rupa Goswami lesen und ach, das passieren Wunder. Wenn ich mal alt werde und anfange zu schreiben, will ich ein Wunderbuch herausbringen. Was für Wunder noch heute passieren. Es passieren Wunder. Ja, also soll ich mal eins erzählen. Jetzt gerade von Indira Dumna Maharaj, ich habe es gestern bekommen, der hat ein Festival gemacht mit 50.000 Kindern in Durban. Stellt euch das mal vor. Hast du davon gehört, was für den Beruf? 50.000 Kinder waren da und haben alle Prasadam gekriegt. Und der Präsident Nelson Mandela war auch da. Und das dauerte so lange, dass er war schon zwei Stunden oder er war schon einige Stunden über der Zeit, da er war Politiker, als Staatschef, hat er so viele Verantwortung. Und schließlich hat er sich dann losgerissen und war im Auto, hat er noch gesagt, das ist der glücklichste Tag meines Lebens gewesen. Also weil es sind Kinder der Regenbogennation, man in Südafrika die Regenbogennation, warum? Weil genauso wie es unterschiedliche Farben in einem Regenbogen gibt, so gibt es verschiedene Hautfarben da. Chinesen, Inder, Schwarze, also gelb, grün, lila, also alles ist da, nicht? Lila vielleicht nicht. Das ist ein Wunder, sowas zu organisieren. Du musst die Augen kriegen für ein Wunder, für Krishnas Wunder in deinem Leben, Simon. Wenn man genau hinguckt, merkt man. Ich habe gerade ein Wunder erlebt, das fand ich. Wir hatten ein Seminar gegeben und da war eine Sektion über Loslösung und da hatte hatte mit ein paar Leuten darüber gesprochen und habe denen die Prospekte gegeben und dann hat jemand gleich eine große Spende für den Tempel gegeben hier unten. Ich finde das ein Wunder. Wo wir gar nichts erfahren, wir hatten unsere Tempelkasse war schon wieder total leer. Wir bauen da ja wie Also es ist ja unglaublich, dass Radhanath Prabhu und die Devotees jetzt auch unter, mit der Assistenz von Teja Shrestha Prabhu machen, dass es ja wirklich ja unglaublich Nektar hat. Ne? Und das kostet auch ein bisschen Lakshmi, also wenn ihr noch was habt, meldet euch vertrauensvoll bei Bischofen. Ne? Ja. Man kann auch anonyme Spenden geben. Und gerade im letzten Augenblick, man muss ein bisschen gucken, dann sieht man überall Wunder vom Krishna. Wir gucken bloß nicht immer gut genug. Schloss Weißenstein, ein einziges Wunder. Krishna hat uns ein Riesenschloss gegeben. Also geht dahin, ihr fallt ohnmächtig um. Das ist unglaublich. Und dieser Professor Kage, ein Nobelpreisträger, der ist so berühmt wie ein bunter Tisch oder was. Also ich wollte jetzt nicht das Wort sagen. Ne? In meiner Kindheit habe ich dessen Fotografien gesehen, die sind üben bis nach Brasilien, das ist Weltkapazität. Der ist den Devotees aus der Hand. Der hat assistiert bei dem Sterbeseminar, hat auch, saß die Zeit über da, hat dann total, hat dann selber eine Zwangsreise in ein Nahtoderlebnis gemacht. Da wirst du auf deine Kosten gekommen, Teters. Wir sind total abgehoben. Also in andere Ebenen. Ne? Und er ist so begeistert gewesen, dass er jetzt bei meinem nächsten Seminar ebenfalls wieder mitmachen will. Das gibt Laub und Wunder. Dass du zum Krishna-Bewusstsein gekommen bist, ist ein Wunder. Das kann man, ich meine jetzt nicht jetzt you know, du bist nicht besonders, also du bist durchschnittlich qualifiziert, wie zu Deutsch gesagt, genauso unqualifiziert wie alle von uns. Nicht? Aber dass wir trotzdem kommen, ein Wunder. Du musst ein bisschen dir, wenn du Krishna das Wunder sehen willst, Krishnas Wirken, musst du dir eine Brille anziehen. Die heißt Dankbarkeit. Und wenn du mit den Augen der Dankbarkeit schaust, wirst du überall sehen, dass Krishna ein Wunder wird. Aber ohne diese Brille kann man es nicht so genau erkennen, weil wir ein bisschen kurzsichtig sind. Beim Predigen oder Buch verteilen kannst du oft Wunder sehen, dass Leute zu dir kommen und sagen, ich wollte gerade das Buch, und dann sind sie da, Herr Simon. Gerade beim Predigen kann man Wunder sehr leicht sehen. Deswegen sollten wir alle predigen auf die eine oder andere Weise. Bald geht es hier auch los. Ich hörte, bald ist hier ein Sonntagsfest. Wird nicht gerade davon gesprochen, dass man jetzt bald schon anfängt. Und dann geht es hier los. In meinem Charanagati-Brief könnt ihr ein Wunder nachlesen. Ich glaube hier, in Radha Seva. Der Traum, der wahr geworden ist, heißt das. Radha Seva, ein Wunder. Das war ein Wunder geschrieben. Ne? Ja. Gut, dann wollen wir hier aufhören. Nochmal zum Sagen für alle Projekt-Devotees, wir werden um 16 Uhr ziemlich pünktlich ebenfalls ein Wunder erleben. Ein neuer Deity kommt auf unser Projekt. Bitte kommt, auch wenn ihr nur kurz könnt, wenn ihr einen servicereichen Tag habt, bitte kommt, lasst euch das nicht entgehen. Wer jetzt absolut nicht kann, weil das mit dem Service nicht geht, könnte natürlich jederzeit da schammeln, das ist ja keine Frage. Aber vielleicht schön dabei zu sein. Müsst ihr sehen, wie es mit euren Autoritäten und Tommy Bilder nicht jetzt so gutes Ausspann. Srila Prabhupada ki jay, Sisi Go Nitai ki jay, Gaur Premanandi Adiribo. Gesprochen von Mitsubhya. Übersetzung. Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte, denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Noch einmal. Oder vielleicht wollen wir es responsive chanten, damit wir einen besseren Zugang zu dem Text haben. Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte. Denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Erläuterung. Für viele Devotees ist dies eines der Lieblingserläuterungen von Srila Prabhupada. In diesem Vers bezieht sich Arjuna auf die Lehre der Bhagavad Gita, die ihm der Herr auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra verkündete. Der Herr ließ die Lehren der Bhagavad Gita nicht nur zum Nutzen Arjunas zurück, sondern zum Nutzen aller Menschen zu aller Zeit und in allen Ländern. Weil die Bhagavad Gita von Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gesprochen wurde, ist sie die Essenz aller vedischen Weisheit. Sie wird vom Herrn selbst für all diejenigen vorgelegt, welche die umfangreichen vedischen Schriften wie die Upanishaden, Puranas und Vedanta Sutras aus Zeitmangel nicht eingehend studieren können. Sie wurde in das große Geschichtsepos Mahabharata mit einbezogen, das besonders für die weniger intelligenten Klassen, nämlich die Frauen, die Arbeiter sowie die unwürdigen Nachkommen der Brahmanas, Kshatriyas und der höheren Vaishya-Gruppen verfasst wurde. Das Problem, das auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra im Herzen Arjunas entstand, wurde durch die Lehren der Bhagavad Gita gelöst, heißt es hier. Als Arjuna jetzt, nachdem der Herr den Augen der irdischen Menschen entschwunden war, erneut ein Problem gegenüberstand, nämlich der Tatsache, dass seine Macht und Berühmtheit ihn verlassen hatten, wollte er sich wieder an die erhabenen Lehren der Bhagavad Gita erinnern, vor allem auch um alle Betroffenen zu belehren, dass die Bhagavad Gita zu allen kritischen Zeiten zu Rate gezogen werden kann. Und zwar nicht nur, um im Falle aller möglichen Ängste Trost zu finden, sondern auch, um den Weg aus großer Verstrickung zu finden, die uns vielleicht in einer kritischen Stunde aus der Fassung bringen mögen. Also, wir können alle Verstrickungen lösen. Und alle bei allen Ängsten, Lebensängsten Trost finden. Der barmherzige Herr hinterließ die erhabenen Lehren der Bhagavad Gita, damit man seine Anweisung auch dann entgegennehmen kann, wenn er für materielle Augen nicht sichtbar ist. Die materiellen Sinne können den höchsten Herrn nicht ermessen. Doch durch seine unvorstellbare Macht kann der Herr mit Hilfe der Materie, die nur eine andere Form seiner manifestierten Energie ist, in einer für die Sinneswahrnehmung der bedingten Seele geeigneten Weise erscheinen. Zum Beispiel, die Gita besteht ja aus Papier und auch aus Buchstaben, die jetzt in der deutschen Sprache wohl vertraut sind. Es ist also materielle Dinge, auch Druckerschwärze, aber der Herr hat die unvorstellbare Macht, mit Hilfe der Materie, die nur eine andere Form seiner manifestierten Energie ist, in einer für die Sinneswahrnehmung der bedingten Seele geeigneten Weise zu erscheinen. Wir können das ja jetzt lesen. Somit ist die Bhagavad Gita wie auch jede andere authentische schriftliche Klangrepräsentation des Herrn ebenfalls eine Inkarnation des Herrn. Es besteht kein Unterschied zwischen der Klangrepräsentation des Herrn